Zahlen machen Angst, aber die Zahlen nicht anschauen, ist selten die Lösung. Ich empfehle immer Gründer, die zu zwei gründen, dass sie ganz klar definieren, wer wofür verantwortlich ist oder wer zu welchem Thema das letzte Wort hat, sozusagen, damit du nicht zu viel Zeit verbringst, zu diskutieren ohne Ende. Wenn du jemandem begegnest, anstatt Hi zu sagen oder die Tür aufzumachen, sagst du immer Tio Droppar, das heißt 10 Tropfen. Also es ist immer eine Einladung, komm doch auf 10 Tropfen Kaffee vorbei. Letztendlich ist für mich ein Kaffee auch so wie eine kleine Werkstatt. Ja? Du hast ein Lager, du hast auch Produkte, die sich relativ schnell drehen. Ich bin selbstständig Unternehmerin und habe auch alleine gegründet, aber ganz allein bin ich gar nicht. Also da habe ich ein komplettes Netzwerk, die mir immer zur Verfügung steht, wenn ich bei einem Thema nicht weiterkomme. Ne?
Willkommen zum Kaffeesahne-Podcast. Mein Name ist Anna und ich treffe mich hier mit Menschen aus der Kaffeebranche, deren Arbeit und Wege mich inspirieren. Meine Wege kreuzen sich gerade zu genau der richtigen Zeit mit Stefanie, die 2016 das Café Bla in München gegründet hat und es im letzten Jahr verkauft hat, um ihren Fokus auf Gastronomie-Coaching zu legen. Mit Uimi arbeitet sie jetzt also mit GründerInnen in der Gastronomie am richtigen Konzept für individuelle Ideen und deren Umsetzung. Uns verbindet, dass unser Unternehmerinnentum vor allem mit Gefühl und Zwischenmenschlichkeit zu tun hat. Das mit fachlicher Kompetenz zu vereinen und immer wieder die richtigen Fragen zu stellen, macht für uns beide ein gutes Business aus. So kurz vor der Eröffnung meines ersten eigenen Ladens mit Giovanna Café sprechen wir natürlich auch darüber, wie wir das gerade angehen und wie wir uns als Gründerinnen-Team koordinieren. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit der neuen Episode. Und wenn ihr gut findet, was ich hier mache, dann connectet euch gerne auf Instagram mit mir oder lasst bei Steady ein kleines Trinkgeld für mich da, damit ich das auch weitermachen kann. Die Links dazu und auch den zu unserem Giovanna Café Online-Shop findet ihr in der Folgebeschreibung. Und jetzt ganz viel Freude mit diesem wirklich sehr schönen Gespräch mit Stefanie.
Ja, wobei mein Coaching ist auch nicht nur für Specialty Coffee, deswegen finde ich, kann man auch ganz offen halten.
Ja,
mega. Ist,
ja. Aber ich glaube, wenn das halt sowohl für Specialty als auch normale Gastronomie ist, dann hält man vielleicht auch eher so den Blick für beides da.
Ja.
Weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass man sich halt entweder sehr spezialisiert oder halt gar nicht und beides aber irgendwie den Blick für das andere irgendwie so verliert.
Ja, total. Also wir kommen nachher auch nochmal drauf, aber mir geht es auch darum, egal in welche Konzept du was aufmachen möchtest, dass du etwas machst, was zu dir auch passt einerseits, ne? Also du musst, es gibt kein Muss meiner Meinung nach. Mhm. Und das Zweite ist, es bleibt, also auch wenn es ein kleiner Traum ist und eine große Vision dahinter steht, es bleibt ein Unternehmen, was wirtschaftlich erfolgreich sein muss, sonst erreichst du auch nicht so viel mit der Idee, wenn du dann finanziell jeden Monat ein bisschen unter Zeitdruck stehst. Ja? Und das geht mir vor allem darum, tatsächlich zu gucken, okay, wie gründest du tatsächlich ein Unternehmen und wie lernst du auch unternehmerisch zu denken, zu arbeiten und auch zu entscheiden.
Ja, und die Expertise dafür, die nimmst du aus deiner eigenen Erfahrung als Gründerin eines Cafés oder kommt davor auch schon?
Da kommt schon davor was.
dann fang noch mal ganz von vorne an.
Genau, warte mal. Also wo fängt die Reise an? Ich weiß es nicht. Ich will auch nicht so... Erstmal, ich bin jemand, der gerne in die Zukunft schaut und nicht so gerne zurückguckt.
Das musst du jetzt aber kurz.
Aber kurz für dich und deine Zuhörer mache ich es tatsächlich auch gerne. Wo, ja, weil ich glaube, dass jeder hat im Endeffekt, bringt seine oder ihre eigene Geschichte mit in ein Unternehmen, in ein kleines Café oder darüber hinaus. Und jeder Weg ist total individuell. Und wenn ich heute gucke, wo ich bin, dann merke ich so, ja, eigentlich habe ich schon einen krassen roten Faden. Also für mich ist der ersichtlich sozusagen.
Ja, so genau. Auf den ersten Blick von außen vielleicht nicht immer, ne? Aber oder wenn man drin steckt, auch nicht.
Ja, genau. Also vielleicht die ganz klassische Frage. Ich habe das Café Bla in München 2016 eröffnet und bin, ich nenne das gerne eine klassische Quereinsteigerin in dem Thema. Das heißt, ich kam absolut nicht aus der Gastronomie. Von Kaffee hatte ich kurz vor der Eröffnung auch noch keine Ahnung, sondern ich hatte halt ein bisschen dieses Projekt, diese Traum, ach, schön wär's eines Tages. Aber ich sag, wie vielleicht jeder von uns das hat oder jede zweite zumindest träumt vom eigenen Café, eigene Bar, genau. Und ich sag, wo ist bei mir der rote Faden, weil ich bin von der Ausbildung Ingenieurin und ich habe 2009 mein Ingenieurstudium abgeschlossen und dann hier in München in einem größeren Unternehmen oder Konzern gearbeitet im Bereich Supply Chain Management, also Logistik und Supply Chain, internationale Logistik als Change Managerin. Und für viele ist es so, okay, wie wirst du von Ingenieurin zu ich gründe ein Café, das hat kein Hand und Fuß. Für mich total. Und spätestens, wenn man auf das Thema Kaffee geht, merkt man auch, okay, Supply Chain, Logistik, Container, Transport, das hat sehr, sehr viel mit Kaffee zu tun und Import und Zollprozesse und so weiter. Also das einerseits. Und ja, ich glaube, dass ich von meinem Beruf als Ingenieurin, ich war spezialisiert auf das Thema Produktion und genau, Produktion und Supply Chain, da hat es letztendlich ist für mich ein Café auch so wie eine kleine Werkstatt. Ja? Du hast ein Lager, du hast auch Produkte, die sich relativ schnell drehen, weil Lebensmittel haben einfach ein kurzes Haltbarkeitsdatum. Aber ich konnte in meinem beruflichen Weg war ich sehr, sehr prozessgetrieben und ich habe natürlich mein Café auch sehr prozessgetrieben geführt. Und was ich für mich dabei so spannend fand, ist, oder was ich bei Quereinsteiger heute auch sehr spannend finde, ist, die bringen immer Know-how aus komplett anderen Berufen, starten in der Gastronomie, ich nehme das Thema Kaffee in Gastronomie rein, auch wenn es keine klassische Gastronomie mit viel Küche, aber gehört grundsätzlich auch rein juristisch gesehen dazu, starten in der Gastronomie mit komplett anderem Know-how und mit diesem Bewusstsein, dass sie keine Ahnung von gastronomischen Prozessen haben. Ja? Und das finde ich mega spannend, weil die sind offen, im Endeffekt was Neues zu lernen und die bringen Impulse aus komplett andere Berufe und andere andere Richtungen mit in dem Unternehmen.
Aber also findest du wirklich, dass die Bereitschaft, gastronomische Prozesse zu erlernen, auch meistens da ist? Weil viele gehen ja sehr blauäugig eigentlich eher daran, mit diesem Traum, diesem Wunschtraum, ich mache einen Café auf und dann habe ich nicht mehr so viel Arbeit. Also oder dann lebe ich halt meinen Traum und dann fühlt sich das nicht mehr so an wie Arbeit. Und eigentlich ist es ja, also ist eine Gastronomie zu führen, wie du schon sagst, das hat halt super viel auch mit Lagerhaltung und Logistik und so weiter zu tun.
Ja.
Also ist das vielen klar?
Jein ist immer die beste Antwort. Ne?
Ja, deine Frage den ist einen ja, den anderen nein.
Ich möchte gleich zurückfragen, wo du gerade stehst, weil du vor deiner Eröffnung auch stehst. Ja. Ich denke, dass viele natürlich unterschätzen, was ein gastronomischer Betrieb auch für dass es wirklich ein Unternehmen ist und was alles mit dazugehört. Doch spätestens, wenn du selber in der Gastro gejobbt hast, sei es als Minijob oder du reduzierst deinen Hauptjob zu 80% und verbringst einen Tag pro Woche im Café oder du machst ein Praktikum über 2 Wochen, in der du Urlaub nimmst, spätestens da merkst du, okay, da sind so viele Reibungspunkte, da funktioniert es eigentlich reibungslos, funktioniert, wenn du wirklich Prozesse und Abläufe hast, die etabliert sind, wenn du auch mit Checklisten arbeitest und wenn du weißt, wenn ich in der Früh eine Frühschicht habe, dann weiß ich genau, wie das Café aussieht, weil wir alle Mitarbeiter schließen das Café identisch ab am Abend davor. Ja? Also ich glaube, die Erfahrung wird relativ schnell, also ich empfehle tatsächlich jede und jeder, der in der Gastro noch keine Erfahrung hat, erstmal mal wirklich in ein Café zu gehen und da ein bisschen zu arbeiten. Rein das Thema, du stehst 8 Stunden am Stück, wenn du eine Schicht hast, das hast du halt nicht, wenn du in einem IT-Job vor dem Bildschirm sitzt, ja. Und körperlich ist es auch eine Herausforderung. Und dieser ständige Kontakt auch mit Menschen, sei es mit Kollegen oder auch mit Gästen, es macht auch was mit dir als Mensch. Und ich glaube, das Bewusstsein dafür, ja, du darfst es erstmal ausprobieren, bevor du die Entscheidung machst, ich gehe all in. Ne?
Ja, weil man steht unter so einem ständigen Druck, weil halt auch die ganze Zeit, es wird halt erwartet, dass du die ganze Zeit funktionierst, weil du bist die ganze Zeit auf dem Podest.
Ja.
Und muss halt quasi das Spiel spielen und kann es halt nicht einfach mal so die Fassade irgendwie fallen lassen, weil das einfach die ganze Zeit weitergeht.
Genau.
Und es kommen Leute und es kommen Leute und es kommen Leute. Und jede Person sieht halt nur sich selbst und nicht so diesen ganzen Schwall an Personen, denen man, sage ich jetzt mal, ausgesetzt ist.
Ja, genau. Ja. Und ich glaube, es gibt kein Erfolgsrezept, was für allen passt, sondern es gibt wirklich was für dich auch passt. Und wo ziehst du deine Energie her und wo kannst du wirklich aufblühen? Einige von uns, und ich gehöre auch dazu, ich brauche relativ viel Rückzug. Also ich bin jemand, der auch gut im Hintergrund arbeiten kann. Wenn wir nachher über das Café Bla zu sprechen kommen, kann ich auch da ein bisschen meine Rolle beschreiben. Jeden Tag an der Front zu sein, ich bin vielleicht nicht der Mensch dafür. Und das, glaube ich, dadurch, dass du einzelne Jobs auch probiert und unterschiedliche Funktionen, wirst du auch merken, okay, wo bin ich eigentlich in meine natürlichen Ressourcen sozusagen? Ja? Und wo kann ich wirklich, wirklich gut werden?
Ja. Und war das für dich dann auch mit dem Kaffeeplan-Prozess? Also, dass du am Anfang eher an der Front warst und dann immer weiter zurückgezogen hast? Also, dass du das so nach und nach gemerkt hast oder dass das von Anfang an eher so klar war?
Einige Sachen waren für mich klar. Also, und anderen habe ich natürlich sehr viel ein Learning by Doing gewesen. Vielleicht, wenn ich nochmal, wir springen ein bisschen in der Zeit. Ne?
Ja, das ist, ja, alles gut.
Für mich geht es sehr viel um Menschen, deswegen kommen die Menschen sowieso immer in der Erzählung. Nee, wenn ich zurückblicke, glaube ich, dass als ich entschieden habe, einen Kaffee aufzumachen, ging es mir vor allem darum, also erstmal ging es mir darum, ein Unternehmen aufzubauen. Ich wusste schon relativ früh, auch in einem Teenageralter, dass ich mich gerne eines Tages selbstständig machen möchte. Und wusste lange auch nicht genau, in welche Branche. Und mir war auch wichtig, in der Wirtschaft zu arbeiten, um zu gucken, wo vielleicht später meine Kunden, also wenn ich im B2B-Bereich gewesen wäre, wie meine Kunden Entscheidungen treffen oder wie funktioniert letztendlich ein Konzern oder ein Unternehmen, auch daraus zu lernen. Die Idee, einen Kaffee aufzumachen, das war eher, ja, am Anfang eher eine Schnapsidee. Es hätte ein anderes Projekt sein können, aber ich habe angefangen, mit Kaffeeinhaber mich auszutauschen und wirklich ganz offen zu fragen, so okay, hi, ich bin die Steffi, ich möchte einen Kaffee aufmachen. Also viel mehr als das war es am Anfang auch nicht.
Ja. Und alle so, ach, noch eine.
Ja, genau.
Ja.
Wobei, tatsächlich habe ich bemerkt, die meisten, und das geht über die Speciality-Branche hinaus, die meisten Inhaber waren echt total offen, auch mit mir zu reden und meine Fragen zu beantworten. Und ich habe immer wieder auch gehört, du stellst die richtigen Fragen. Das finde ich total spannend, weil ich merke, genau diese, die richtigen Fragen stellen, das merke ich relativ schnell im Coaching, wenn ich genau diese Anfragen habe von jemandem, der gründen möchte. Und dadurch habe ich auch festgestellt, so, aha, spannend, es ist halt nicht nur, ich mache einen Kaffee, sondern es ist wirklich ein Unternehmen, dann vielleicht soll ich das ausprobieren, um mich selbstständig zu machen. Also das war die erste Bewegung. Und generell, wenn ich etwas mache, bin ich gerne jemand, der all in reingeht oder der, ich möchte auch verstehen, was ich mache. Und so kam ich auch in Gespräch zu dem Thema Kaffee und habe gesagt, ja, okay, über Kaffee habe ich nicht viel Ahnung Und dann möchte ich vielleicht einen Barista-Kurs machen in einer Rösterei. Also so hat es angefangen, wirklich ganz klein, um zu verstehen, was das eigentlich für ein Produkt ist, weil das wäre eh das Kernprodukt meines Angebots. Also ich hätte Kaffee und Essen, mir ging es mehr um diese Atmosphäre und den Raum, aber Kaffee spielt eine große Rolle. Ja, also so bin ich in Kontakt mit einer Rösterei gekommen, also mit der Rösterei Fitz in München. Da hat der Wolfgang noch bei Fitz geröstet und ich habe sofort bemerkt, so, ach krass, mega spannend. Und so kam ich auf das Thema Specialty Coffee, weil das war wirklich spannend genug. Ich glaube, ein Punkt, was mich mega interessiert hat drin, also ich hatte ein bisschen Angst. In meinem früheren Job war ich auch international viel unterwegs und habe auch sehr viel mit ausländischen Kollegen gearbeitet. Und ich hatte ein bisschen Angst, diese Internationalität zu verlieren. Und ja, in der Specialty Coffee Szene ist, glaube ich, also erstmal ist es eine kleine Szene, die sehr vernetzt ist und sehr international vernetzt ist. Und das hat mich wirklich sofort sehr begeistert. Und ich glaube, ich habe das auch in einer Podcast-Folge von dir gehört. Und das kann ich 10-mal unterzeichnen, wenn je näher ich an das Thema Kaffee gekommen bin, desto mehr habe ich verstanden. Also je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Ne?
Ja, also genau. Das Thema ist so vielfältig. Also das Feld wird einfach immer größer.
Ja, genau, ja. Das wird immer größer. Und ich sehe auch über die letzten 6 Jahre, also seitdem ich in dem Thema eingestiegen bin, und ich sehe mich da definitiv nicht als große Kennerin und Profi, aber ich lerne sehr gerne weiter. Und ich sehe auch in den letzten 6 Jahren, was sich überhaupt Neues in dieser Welt getan hat. Und die Forscher, sage ich mal, oder die Nerds, wie auch immer man sie nennt, sagen auch, vom Kaffee wissen wir aktuell 5-10% vom Potenzial von dieser Pflanze. Na, wir stehen so am Anfang. Das finde ich richtig, richtig spannend.
Ja, also gerade in München, wo du ja bist, tut sich ja in den letzten 2-3 Jahren total viel.
Ja.
Also da.
Zum Glück.
Ja. Zum Würdest Glück. Du sagen, dass du da dann lange die, ja, nicht die einzige, aber schon.
Nee, aber ich sag, als ich das Café Blanc aufgemacht habe, ich glaube, wenn ich heute aufmachen würde, dann wäre es nochmal anders. Aber da waren ein Handvoll an Specialty Coffee Shops. Und das Schöne dran ist, dass ich wirklich mit allen auf Augenhöhe sprechen konnte. Ich wurde wirklich aufgenommen in der Szene, obwohl ich echt keine Ahnung hatte. Ne? Und habe auch sehr viel von den Kollegen mitgenommen und lernen dürfen. Und sie haben mich wirklich auch als eine Mitspielerin gesehen. Also da ist diese, was ich so schön finde und ich wünsche mir tatsächlich, dass es bleibt, ist, ich weiß nicht, wie es bei euch in Köln ist, aber hier in München ist, zumindest da, wo ich das Café Blanc aufgemacht habe, war noch gar kein Wettbewerbsgefühl oder Atmosphäre, sondern man hat sich auch viel untereinander austauschen können. Ich hatte im Laden eine Zeit lang auch richtig Probleme mit meinem Wasser und da habe ich wirklich mit jedem, keine Ahnung, stundenlang gesprochen und geguckt, okay, was macht am meisten Sinn, was würdest du machen, was kannst du empfehlen, was hast du für Erfahrungen und welche Umkehrosmose hast du gekauft und wie hast du deine Entscheidung getroffen und so weiter und so fort. Und das finde ich, ja, also da habe ich bemerkt, klar, ich bin selbstständig Unternehmerin und habe auch alleine gegründet, aber ganz allein bin ich gar nicht. Also da habe ich ein komplettes Netzwerk, die mir immer zur Verfügung steht, wenn ich bei einem Thema nicht weiterkomme. Ne?
Ja, doch, das ist aber in Köln auch so.
Ja.
Also ich würde sagen, nicht ganz so extrem. Also viele schon arbeiten hier schon eher so für sich, aber es wird sich schon auch mal gegenseitig besucht und mal ein bisschen zusammen geschaut, ob man da irgendwie zusammen weiterkommt.
Ja.
Also weil Gio und ich ja zum Beispiel auch beide früher bei Chamon gearbeitet haben, die ja dann jetzt eher welche von den größeren Röstereien sind, von denen es hier einige gibt. Und dann gibt es noch welche, die so in unserer Größenordnung jetzt so in den letzten 2 Jahren entstanden sind. Also so wie ich das sehe, ist es halt vor allem so, dass die Größeren immer so 2-3 kleinere so ein bisschen ja, nicht mit an die Hand nehmen, aber dass da der Austausch dann oft relativ groß ist.
Ja, ja. Oder und die Kleinen sind bei den Größeren erstmal entstanden, ne? Also so wie Gio,
ja,
und du,
genau.
Ihr habt euch, glaube ich, auch in der Rösterei kennengelernt.
Ja, genau, genau. Ja. Aber also es ist ganz nett auf jeden Fall. Aber ich glaube, man kann das wahrscheinlich nicht so richtig vergleichen mit, wie das vielleicht zu deiner Anfangszeit war, weil es bei uns halt die Anfangszeit jetzt Corona auch ist, ne? Dass es eh alles ein bisschen schwieriger ist. Aber so im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall eher ein nettes Miteinander als Gegeneinander. Und das ist halt super schön, weil es doch einige mittlerweile sind hier in Köln.
Also in den letzten ein, zwei Jahren merke ich auch, in München tut sich was, ja. Das finde ich so schön, dass man nicht mehr bei jedem Kunde erklären muss, was Specialty Coffee heißt. Also wir können gleich viel tiefer in Gesprächen einsteigen. Was ich merke, ist, die Szene wächst und diese familiäre verliert sich ein bisschen, ja. Also das ganz normal und natürlich ist, aber da machen Shops auf, wo ich die Gründer gar nicht kenne und das ist total komisch.
Also,
hallo! Aber inzwischen, ja, also, ja, ich mag wirklich die Szene total und ja, was soll man sagen?
Ja.
Es sind viele Emotionen auch mit involviert.
Ja. Ja, aber also ich meine, das sagst du ja auch, ne, dass das super viel auch so mit Persönlichkeit und dem persönlichen Weg zu tun hat und das merkt man dann halt auch, wie du das erzählst und wie du das angehst.
Ja, und ein bisschen zurück an deine Frage von vorhin zu kommen, also wie habe ich auch meine Rolle im Café Bla verstanden oder wie bin ich da eingestiegen? Ich glaube, mir war relativ klar und das so habe ich von Anfang an das Unternehmen geplant, dass ich bin jemand, der auch sehr gerne im Projekt arbeitet. Also ich brauche Abwechslung, ich brauche tatsächlich immer was Neues zu machen. Und ich wusste, dass ich mein Unternehmen, also mich in mein Unternehmen am besten entfalten kann, wenn ich auch ein gutes Team an Bord habe und wenn ich lerne, Sachen zu delegieren. Gleichzeitig brauche ich auch etwas selber zu verstehen und zu kennen, um überhaupt fähig zu sein, loszulassen. Mhm. Also es ist ein sehr schmalen Grat. Ich sehe in dein Gesicht, dass dir vielleicht bekannt ist. Mhm. Nein, gar nicht.
Nee.
Ja, also weil ich ja auch sehr emotional an die Themen rangehe und ja, manchmal mich vielleicht zu viel Gedanken über Themen mache. Aber das war mir klar, dass ich am Anfang, also in den Anfangszeiten vom Café Bla selber komplett drinstecke und ich habe das auch sehr genossen, ne? Das ist, habe mich da drin auch überhaupt entwickelt, weil das war für mich auch neu. Doch hatte ich immer hatte ich vor, ein Team aufzubauen und zu gucken, okay, was ist letztendlich meine Rolle im Unternehmen. Und ich habe das lustigerweise neulich in meinem Businessplan nochmal gelesen, wie stimmig das tatsächlich war. Ne? In meinem Businessplan hatte ich geschrieben, ich sehe für mich das Ganze wie ein Orchester. Also es sind unterschiedliche Instrumenten und dabei sind die Partner oder Lieferanten, die Mitarbeiter, die Kunden. Also das ist eine Menge an Instrumenten und ich bin vielleicht Regent, keine Ahnung, weißt du, der Rücken zum Publikum sozusagen, ganz diskret, aber ich habe diese Gesamtbild und kann gucken, dass alles so insgesamt stimmig ist. Aber ohne Mitarbeiter würde es nicht funktionieren, ohne gute Beziehungen zu meinen Lieferanten. Und da sehe ich auch wirklich Beziehungen auf Augenhöhe mit allen, sei es meine Reinigungskraft oder der Partner, der zweimal pro Woche kam, um die Wäsche bei uns abzuholen und zu waschen. Für mich ist jeder total wichtig für das Unternehmen. Der Steuerberater ist auch wichtig, ja. Und es ging mir wirklich darum, diese ganze Schnittstellen sozusagen zwischen den einzelnen Funktionen im Unternehmen so im Blick zu haben und ja, reibungslos zu definieren, dass das insgesamt ein harmonisches Erlebnis ist für alle.
Und würdest du sagen, dass dir das gelungen ist?
Ja, also ja, ich glaube schon und ich finde, das Café Bla ist auch weiterhin heute ein wunderschöner Ort, den ich heute auch als Gast genießen darf, was nochmal eine ganz andere Rolle ist. Mhm. Ich glaube schon, und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für alle, die mitgespielt haben, weil, ja, weil ich auch ein emotionaler Mensch bin und ich glaube, das ist für alle nicht unbedingt einfach gewesen, mit mir umzugehen, wenn ich manchmal ein bisschen sprunghaft bin. Ja, also ich denke auch viel an meine Mitarbeiter, die mich auch in schwierigen Phasen wahnsinnig gehalten haben und Kraft gegeben haben oder die mir auch wirklich dazu gezwungen haben, dass ich mir mal eine Pause gönne, weil sie merken oder sie haben bemerkt, ich gehe jetzt wirklich über meine Grenzen hinaus. Also, dass es mir gelungen ist, würde ich nicht sagen, aber dass es uns allen zusammen gelungen ist, ist, glaube ich, das richtige Begriff.
Ja, also das klingt ja so nach dem nach der Idealvorstellung, weil eigentlich ist es ja super schwierig oder man sieht es halt immer wieder, dass es in der Gastronomie immer da, also oft daran hakt, dass das Zusammenspiel nicht so richtig stimmt und deswegen dann irgendwie eine hohe Mitarbeiterfluktuation zum Beispiel da ist.
Ja.
Und wie hast du das geschafft, dass es nicht so ist? Oder gab es auch Phasen, in denen es vielleicht doch mal so war?
Also ich glaube tatsächlich, dass, wie du sagst, auch ich schreibe zurzeit meinen Newsletter für diesen Monat. Ich schreibe einen Artikel zu diesem Thema 12 Euro Mindestlohn, was es auch in der Gastronomie bedeutet. Und durch meine Recherche stelle ich das auch immer wieder fest und sage, okay, es gibt kaum eine Branche, die so personalintensiv ist wie die Gastronomie. Und unsere Zulieferer haben auch, zum Beispiel der Kaffeeröster, das ist auch ein Zulieferer sozusagen oder Partner, der auch sehr personalintensiv arbeitet. Deswegen werden diese 12 Euro Mindestlohn auf die Gastronomie meiner Meinung nach auf jeden Fall zu einer erheblichen Preiserhöhung führen. Und ich bin auch sehr dankbar dafür. Endlich mal. aber lange Rede, kurzer Sinn, genau. Und für mich ich habe viel in meinem Unternehmen tatsächlich diesem zwischenmenschlichen Aspekt war sehr, sehr wichtig. Und so wichtig, dass ich vielleicht manchmal nicht den kompletten Fokus auf die Kaffeequalität haben und da hätten wir sicher mehr machen können. Aber ich habe immer geguckt, dass es zwischenmenschlich auch funktioniert. Und ich war als das Café etabliert war und ich hatte ein tolles Team, aber ich glaube tolle Teams, weil es gab schon ein bisschen Wechseln, aber ich habe für die Branche Mitarbeiter gehabt, die wirklich sehr lange geblieben sind. Und ich bin dankbar für jeden Mensch auch, der dazu kam. Und es hat mit, ich glaube, 2, 3 Mitarbeiter hat es auch nicht funktioniert. Und das ist auch meiner Meinung nach total okay. Wenn wir als Mensch vielleicht ein bisschen anders ticken oder ich bin auch jemand, der sehr, sehr direkt und sehr transparent kommuniziert. Und da gehe ich auch nicht durch Umwege und packe das auch nicht unbedingt immer schick, dass es weich ankommt, sondern ich bin auch sehr direkt und sage das auch immer Mitarbeiter in Vorstellungsgespräche. Ich schaue immer nach vorne. Ich suche nicht nach Ursache von einem Problem, sondern nach Lösungen. Und deswegen, wenn ich dir Feedback gebe, gebe ich das tatsächlich aus einer positiven Absicht. Das kommt vielleicht nicht immer so an. Ja? Ja. und ich weiß, dass, ich glaube, insgesamt waren tatsächlich 3 Mitarbeiter, die mit diesem Direktkommunizieren nicht so gut klarkamen. Und das ist auch vollkommen okay. Und dann werde ich nicht glücklich und sie werden auch nicht glücklich in dem Unternehmen. Ja? Aus dem Grund, glaube ich, mir immer viel Zeit genommen, die richtigen Mitarbeiter zu finden und auch zu gucken, ob die im Team gut passen könnten. Und meine Mitarbeiter haben immer gesagt, du hast so ein gutes Gespür für Menschen. Aber ich glaube, wir hatten auch so ein tolles Team, dass wir Leute, also ich hatte natürlich erstmal ein Gespür, wer könnte reinpassen und wer nicht. Aber ich hatte auch ein Team, die jede neue Mitarbeiter mit offenen Armen aufgenommen hat. Und die sofort die Leute auch integriert hat. Also das ist, deswegen glaube ich, das ist keine Leistung von mir, sondern das war wirklich ein Zusammenspiel, weil wir alle im Endeffekt mit ähnlichen Werten gearbeitet haben und diese wir wollten alle eine schöne Zeit verbringen in der Zeit im Café. Und das funktioniert tatsächlich nur, wenn wir gemeinsam arbeiten.
Ja, wenn das so aufeinander aufbaut.
Genau.
Ne? Also wenn, wenn man so gut zusammenspielt, dass man halt auch Lust hat, dass es weiter gut zusammenpasst und gut zusammenläuft. Und dann passiert es quasi automatisch, dass die Leute, die neu dazukommen und die passen, was ja nicht bei allen so ist, aber die passen, mit denen läuft es dann halt auch weiter gut. Und dann weiß man halt auch relativ schnell, wenn es halt mal nicht passt.
Ja.
Und das ist ja dann auch okay. Aber man muss es halt wissen und benennen können.
Total.
Und das ist, glaube ich, auch so eine
Und ich glaube, es gibt keinen Mitarbeiter, der gut oder schlecht ist, sondern es passt in dem Konzept. Und jemand, der bei mir, wo es nicht ganz passt, das heißt nicht, dass er in einen anderen Specialty Coffee sich nicht entfalten kann. Also das ist andersrum genauso. Das ist definitiv keine persönliche Kritik, ne? Sondern es geht darum, okay, wie schaffen wir im Endeffekt ein Umfeld, in dem du dich entwickeln kannst, ja? Habt ihr in euer Café Mitarbeiter oder Mitarbeiter geplant?
Also wir gehen schwer davon aus, dass wir welche haben werden. Also es wird kein richtiges Café-Konzept, sondern schon eher Einzelhandel mit ein bisschen Ausschank und auch nur 3 bis 4 Tage die Woche. Das wird sich alles in den nächsten Monaten so ein bisschen rauskristallisieren. Aber wir gehen schon davon aus, dass es so in den nächsten 3, 4 Monaten kommen sicher 1, 2 Leute auch mit dazu.
Ich bin voll schon so gespannt. Also ich finde, dass ihr das erstmal mit der Rösterei und mit dem Online-Shop so gut macht. Und ich hatte über Weihnachten bei eurer Crowdfunding-Kampagne auch ein, wie habt ihr das genannt, Probierset? Weiß ich nicht.
Ja,
also 5 Kaffees bekommen. Genau, 5 Kaffees bekommen und ich bin wirklich, also ich kenne dich aus deinem Podcast und deswegen war für mich auch die Crowdfunding-Kampagne irgendwie die Möglichkeit, mal zu unterstützen, weil ich auch so dankbar bin für deine Arbeit. Und ich bin wirklich, ich finde es wahnsinnig, wie schön ihr das alles aufbaut und ihr geht, zumindest so kommt es bei mir an. Es geht nicht darum, schnell was umzusetzen und auf die Beine zu stellen, sondern ihr nimmt jede Entscheidung oder trifft jede einzelne Entscheidung bewusst mit einer Geschichte dahinter, mit einem Grund. Und das könnt ihr bis zum Kunden, zumindest zu mir, auch gut rüberbringen. Deswegen mache ich mir da gar keine Sorge, dass du auch die richtigen Mitarbeiter für dich gewinnen wirst. Weil eure Werte sind so transparent aufgelegt, ja.
Ja, ich glaube auch, man zieht halt irgendwann auch die Menschen an, die dann irgendwie passen, ne?
Ja.
Also weil Leute, die dann einen Job suchen in der Richtung, die suchen sich ja auch bestimmte Orte aus, an denen sie arbeiten wollen.
Ja, genau.
Ja.
Bin voll gespannt. Genau.
Ja. Ja, ich auch. Also ich habe ja schon einen Gastro-Hintergrund. Also ich bin Systemgastronomin und habe auch schon Erfahrungen mit Mitarbeiterführung. Aber das dann jetzt für den eigenen Laden zu machen und da quasi auch wie du schon sagst, dass es super wichtig ist, Listen zu erstellen und dass alle wissen, wie es irgendwie läuft und das jetzt aber so von Anfang an irgendwie auch mit festzulegen, das wird, glaube ich, auch im Kleinen oder vielleicht sogar gerade, weil es so klein ist, erstmal eine Herausforderung. Aber
wenn du aus der Systemgastronomie kennst, dann weißt du auch, du kannst beides verbinden, im Endeffekt dieses systematisches Denken und wirklich menschenorientiert arbeiten, was die Systemgastronomie nicht so im Kern hat. Aber das finde ich super spannend. Und gerade wenn du von den Listen sprichst, also ich weiß, also ich habe das Café Bla letzten Sommer verkauft und ich weiß noch in Gesprächen mit potenziellen Käufern hatte mir einer gefragt, weil ich habe gesagt, okay, da sind auch die ganzen Prozessen, die etabliert sind und die Listen und so. Und der meinte so, ja, okay, er hatte selber auch einen Café. Checklisten hin oder her ist gut, aber werden sie überhaupt durchgeführt? Oder wie prüfst du, oder er meinte, bei mir arbeiten die Mitarbeiter nicht damit und wie machst du das, dass es funktioniert? Und sagt, es ist keine Frage, kein Thema, keine Frage.
Mhm.
Weil wir, glaube ich, so eine gute Stimmung im Team hatten, dass jeder Mitarbeiter nicht nur für sich gearbeitet hat, sondern auch für das Team insgesamt. Und jeder hat abends auch so geschlossen, dass er wusste, okay, dann kann mein Kollege morgen oder meine Kollegin da problemlos starten. Wir hatten auch eine sehr offene, sehr transparente Kommunikation. Das habe ich auch den Mitarbeitern weitergegeben, dass wenn du in der Früh kommst und etwas nicht passt, dann kannst du es auch gleich in der WhatsApp-Gruppe schreiben oder die Person vom Vortag auch schreiben, sachlich, ohne dass es ein Vorwurf ist, sondern dass jeder auch lernt und sagt so, oh, okay, da achte ich das nächste Mal mehr drauf. Mhm. Aber genau in diesem Gespräch kam es so, ja, bei mir habe ich auch Checklisten, aber das sind Gespräche ohne Ende hin und her, weil nicht nach den Checklisten gearbeitet wird. Ich sage, keine Ahnung, bei mir ist kein Thema. Es ist einfach etabliert und es gibt keine Ausrede und ich lasse das auch gar nicht zu. Dass entweder passen die Checklisten nicht und dann arbeiten wir an die Checkliste und passen sie an Prozessen, die für allen besser geeignet sind. Aber wenn wir uns über einen Prozess geeinigt haben, und das mache ich auch gerne zusammen mit Mitarbeitern, dann ist es ein Prozess, an dem wir uns alle zu halten haben. Und ich als Chefin genauso, wenn ich eine Schicht habe, dann mache ich genauso, also schließe ich das Café genauso nach Checkliste, damit der, der am nächsten Morgen kommt, weiß, womit er anfängt und nicht gleich in der Früh in einer Stresssituation steht, weil er merkt so, okay, ich habe 15 Minuten zu öffnen geplant und jetzt komme ich schon in Verzug, weil das und das gestern noch nicht sauber gemacht wurde.
Ja, ja, genau. Also Listen müssen halt Sinn ergeben. Und wie du schon sagst, mit dem Team zusammen erarbeitet werden vielleicht. Ja. Oder bearbeitet werden. Also es ist ja nicht immer alles irgendwie in Stein gemeißelt. Genauso wenn du irgendwie neue Menschen dazukommen, kommen ja auch nochmal neue Impulse.
Ja.
Weil nur weil die Checkliste jetzt irgendwie 3 Jahre gut funktioniert hat, heißt es ja nicht, dass das vielleicht immer noch sinnvoll ist oder dass man nicht vielleicht mal irgendwie was dran drehen kann oder so. Und wenn alle das Gefühl haben, dass sie da irgendwie so mit drin stecken.
Und das ist super spannend, was du gerade ansprichst, wenn neue Mitarbeiter kommen. Das war immer die Phase, wo ich sage so, oh, wir müssen mal gucken, ob unsere Checklisten überhaupt noch aktuell sind oder ob wir über die letzten Monate uns irgendwie untereinander ein bisschen geeinigt haben, das und das so zu machen. Und das steht noch nicht auf einer Liste. Aber du wirst die neuen Mitarbeiter tatsächlich in den neuen Prozesse reinnehmen und nicht mit Listen, die ein Jahr alt sind und wo sowieso in der Corona-Zeit waren die Listen alle 2 Monate neu.
Ja. Oh Gott, will ich gar nicht wissen.
Nein, nein, nein. Aber neue Mitarbeiter waren für uns tatsächlich immer und ich sage auch für uns, weil die Listen hatte ich ganz am Anfang selber entworfen und dann bei Änderungen habe ich meistens auch die Mitarbeiter, die am meisten Schichten hatten, auf der Position auch gefragt, okay, möchtest du Änderungen haben? Sind Sachen, wo du sagst, so, das wäre logischer, wenn wir das mittwochs machen und das am Dienstag, dass wir das austauschen und so weiter. Weil die sind im Endeffekt am meisten an der Front sozusagen oder sie führen am meisten die Prozesse durch. Also die Mitarbeiter auch mit involvieren und spätestens eben, wenn du neue Mitarbeiter hast, hast du einen Grund zu sagen so, okay, stimmt das alles überhaupt noch?
Ja, es lebt. Und bist du da immer eher Richtung schon Menschen mit Erfahrung gegangen oder fandst du es auch gut, mal Leute einzustellen, die ganz neu dabei sind?
Ich glaube, tatsächlich waren Leute, die neu dabei sind, für mein Konzept, glaube ich, besser geeignet. Ja, ist gemischt, ja. Also die Frage finde ich gar nicht so einfach zu beantworten. Mhm. Weil gerade wenn du vom Kaffeemachen sprichst, also Barista, hat trotzdem jeder Laden ein bisschen seine Rezepte und seine Art und Weise zu arbeiten. Und für mich war es teilweise einfacher, jemand von Null auf einzuarbeiten, als jemand umzuarbeiten, der sagt, nee, im anderen Laden haben wir das so gemacht, weil es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt wirklich nur, okay, was machen wir aber hier? Und jemand mit Erfahrung ist wahnsinnig wertvoll. Gerade, also ich hatte auch ein paar Mitarbeiter mit Erfahrung, die für mich so wichtig waren, weil sie auch sehr gerne andere Mitarbeiter eingearbeitet haben. Ich war da nicht so mega gut, um einzuarbeiten. Also mir fehlt halt Geduld als Fähigkeit. Und Mitarbeiter zu haben, die sehr gerne etwas beherrschen und erklären, war für mich sehr, sehr hilfreich. Es mussten aber Mitarbeiter mit Erfahrung sein, die auch bereit sind, Sachen neu zu machen oder anders zu machen, als sie das in einem anderen Kaffee gemacht hatten. Genau. Allgemein habe ich sowieso eher Menschen gebraucht, die da offen sind für was Neues, ja. Und gleichzeitig jemand mit eigenen Erfahrungen kommt, sei es zum Thema Kaffee oder eine Leidenschaft hat für ein anderes Thema, dann habe ich nicht immer, aber sofern möglich, habe ich auch geguckt, wie können wir im Café diese Mitarbeiterin den Raum geben, dass sie auch ihre Leidenschaft entfalten kann oder das auch nutzen kann. Also sei es eigene Getränke definieren, neue Rezepte entwickeln oder auch eine ehemalige Mitarbeiterin, die Kunststudentin war, wo wir geguckt haben, okay, wir hatten Konzerte gemacht und dann hat sie immer die Plakaten von den Konzerten selber über Siebdrucktechnik gemacht und so weiter und so fort. Also das fand ich auch total wertvoll. Ich will nicht jemand, der nur Kaffee sehr gut machen kann. Mir war auch der Kontakt zu, wir reden eigentlich nur über Mitarbeiter die ganze Zeit, aber für mich, ja, für ja, mich ist, wenn es im Team funktioniert, wenn es mit den Mitarbeitern funktioniert und du hast eine gute Stimmung, das strahlt das ganze Team an den Gästen und du musst einfach dich nicht um die Gäste kümmern, sondern die kommen automatisch zu uns. Ne? Deswegen ist tatsächlich das, wenn das Zwischenmenschliche im Team funktioniert, dann strahlt es uns aus. Und dann funktioniert es mit Gästen auch. Aber eben deshalb, was ist ein Mitarbeiter mit Erfahrung? Ist es jemand, der schon sehr viel Erfahrung in Kaffee hat und in Kaffee zubereiten? Oder ist es jemand, der sehr viel Erfahrung in Sales und Kundenkontakt hat? Spontan könnte ich auch nicht sagen. Ich brauche einfach jemanden, der Lust hat zu lernen. Und natürlich, und das war der weitere Challenge für mich, manchmal war ich ein bisschen frustriert, dass mein Kaffee doch zu klein war, um die Fähigkeit, dass meine Mitarbeiter sich innerhalb des Unternehmens weiterentwickeln konnten. Mhm. Ja, und ich glaube, dass Café Bla heute ganz neue Chancen hat, weil es viel näher an die Rösterei steht, als es war. Ja.
Wie würdest du denn das Konzept des Café Bla kurz beschreiben? Also wie das jetzt, also klar, sehr, also Fokus so auf dem Zwischenmenschlichen, also dass es einfach ein sehr schöner Ort ist, zu dem man gerne kommt. Aber neben Kaffee gab es ja auch noch andere Produkte zum Beispiel.
Ja, also ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil es sich tatsächlich, seitdem der Jacob das Café übernommen hat, ändert sich natürlich. Wobei, das ist vielleicht ganz gut, das hier auch zu platzieren. Also das Café Bla, Bla spricht man auch blau aus. Das ist die blaue Farbe auf Isländisch. Und das Café Bla steht für die nordische Kaffeekultur. Warum was Isländisches ist, weil ich selber halb Isländerin bin, also halb Französin, halb Isländerin. Und ich habe mit diesem Kaffeeprojekt 2016, das war für mich auch, ja, vielleicht auch eine Suche nach der Identität. Oder ich habe das Bedürfnis gehabt, etwas zu äußern, was in mir steckt. Und das hat tatsächlich sehr viel mit meiner isländischen Herkunft auch zu tun. Was verstehe ich dahinter ist, ich hatte mir auch lange mit der Sonja Grant, ich weiß nicht, ob du die kennst, die tatsächlich, glaube ich, sie ist weniger international. Also die Sonja Grant ist eine Isländerin, die in Island auch die erste Specialty-Coffee-Rösterei aufgemacht hat. Und sie macht auch sehr viel bei SCA und ist Jurorin, wie sagt man?
Ja, Jurorin.
Jurorin auch bei World of Coffee und so weiter. Und ich hatte mich auch viel mit ihr getauscht, bevor ich aufgemacht habe. Und das mag ich total. Das kenne ich halt aus diese Kultur, die doch in mein Blut auch steckt. Island ist klein, ja. Das sind 340.000, Entschuldigung.
So klein doch nicht.
Genau, aber 340.000 Isländer überhaupt. Und es gibt, man trifft sich immer auf Augenhöhe. Also es gibt, ich kann mit jedem sozusagen, der Präsident wird auch geduzt und mit Vorname angesprochen. Und so war es auch mit der Sonja. dass man wirklich ganz, ganz offen sprechen konnte. Und ich mag diese, nochmal geht es über das Zwischenmenschliche, ich mag diese Idee, dass wir uns Menschen als Mensch begegnen und nicht abhängig von der Hautfarbe, vom Alter, von Herkunft, von sozialer Status. Das ist, glaube ich, ein Wert, was mir sehr, sehr wichtig ist, diese Gleichberechtigung letztendlich. Und in ein Café ist für mich ein Ort der Öffentlichkeit, also das offen ist und wo wirklich jeder reinkommen kann. Und das finde ich bis heute auch das Schönste an der Gastronomie, dass wir auch in Cafés so viele unterschiedliche Menschen begegnen und dass jeder auch willkommen ist. Ja. Also das war vielleicht die erste Idee hinter dem Café. Und dann spielt natürlich Kaffee, das Getränk, eine ganz große Rolle in Skandinavien. Ne? In Island auch, historisch bedingt auch. Island hat sehr früh viele Handelsbeziehungen mit Brasilien gehabt und haben Kaffee gegen Fisch getauscht. Dann hatte jede, ich glaube, ja, ich könnte nicht sagen, in welchem Jahrhundert das war, aber wir haben in Island erstmal Kaffee-Porridge gemacht. Also die Kaffeebohnen ungeröstet als Porridge zubereitet und gegessen. Mm. Deine Zuhörer sehen nicht dein Gesicht, ja. Aber genau, das macht... Und dann hat es mit Kaffeerösten angefangen. Also jede Hausfrau hat in der Pfanne sozusagen die Kaffeebohnen geröstet. Und so spielt Kaffee letztendlich in dem Alltag eine ganz große Rolle. An die Qualität hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr, sehr viel getan. Und da ist Sonja tatsächlich eine Vorreiterin dabei, was auch sehr gut ist. Aber auch in der Sprache. Wir nennen in Island zum Beispiel die Pause in der Schule heißt auch Kaffeepause. Mhm. Egal in welchem Alter. Oder wenn du dich mit jemandem, wenn du jemandem begegnest, anstatt Hi zu sagen oder die Tür aufzumachen, sagst du immer Tio Droppar. Das heißt 10 Tropfen. Also es ist immer eine Einladung, komm doch auf 10 Tropfen Kaffee vorbei.
Ach, wie schön.
Ja, genau. Also das spielt schon eine große Rolle. Also da, all diese Geschichten und diese, ja, tatsächlich Identitätsthemen sind in dem Café Bla auch eingeflossen. Also das ist ein Café nach, sag ich mal, minimalistisch oder skandinavisches Design, also relativ schlicht mit einem kleines Angebot. Kaffee spielt tatsächlich eine ganz große Rolle in dem Angebot. Am Anfang wollte ich fast nur Filterkaffee.
Und wie fanden die Leute das? Das könntest du heutzutage vielleicht
machen. Ich
hätte
es nicht überlebt. Ja, heute wäre es vielleicht anders, aber auch das wäre ein Challenge. Also ich habe schon bemerkt, dass die Lamazoko gut gesehen wäre und dass Milchgetränke in Deutschland doch ein Renner sind.
An deine blaue Lamazoko kann ich mich auch noch aus dem Crema-Magazin erinnern von 2016.
Ja, siehst du? Das ist total
da
spannend.
Dachte ich so, oh, wow, was Leute alles machen. Da war ich nämlich noch ganz neu so in den Specialty-Bereich und dachte so, okay.
Ja,
schön.
Genau. Und also das war schon Kaffee im Vordergrund und wir hatten dazu ein kleines Essensangebot. Also wir haben alle Produkte vor Ort auch gemacht. Kleine Mittagsangebot, Frühstücksmittagsangebot und Kuchen. Aber das Thema Essen hat der Jacob jetzt komplett ausgebaut und nochmal mehr Auswahl, was das dem Kaffee auch sehr gut tut.
Ja, ich glaube, das ist aber dann auch ein ganz guter Punkt vielleicht jetzt, um zu erzählen, dass du ja, also das hast du eben schon mal ganz kurz erwähnt, aber du hast dein Café letztes Jahr abgegeben. Also wir haben da schon kurz vorher drüber gesprochen und eigentlich würde man ja immer, oder hat man irgendwie immer so im Kopf, wenn man sowas macht, dann macht man das, dann macht man das erstmal und dann legt man das irgendwie wahrscheinlich erstmal für immer an und dann mal gucken, wie lange man das so macht. Und je länger man wachsen kann und je größer man werden kann, desto besser. Und dann aber quasi mittendrin und eigentlich auch zu einem Zeitpunkt, zu dem es ganz gut lief, das war also... glaube ich, und zudem ist einfach ein sehr etablierter Ort, über München hinaus ja auch war, hast du gesagt, ich gebe das jetzt ab.
Ja.
Warum?
Es ist super emotional, wenn du das auch erzählst, merke ich, ja. Also siehst du, wenn ich über das Café rede und über die Mitarbeiter, ich kann nicht ganz in der Vergangenheit reden, sondern das ist immer noch, das spüre ich immer noch hautnah und habe auch mit den meisten ehemaligen Mitarbeitern Kontakt, beziehungsweise da entwickelt sich jetzt eine Freundschaft, weil ja Raum dafür ist. Das ist wahnsinnig schön. Genau, also ich habe das Café, also ich glaube erstmal, und da hat mir der Markus Bittel von Sweet Spot Café, da hat er mir wahnsinnig geholfen, in diese Entscheidung zu verkaufen, weil als ich ihm gesagt habe, Markus, ich verkaufe das Café Bla, und habe mir total schwer getan, das überhaupt zuzugeben, dass ich es verkaufen werde, da war der Markus null überrascht und hat mir gesagt, ja und, steht doch so in deinem Businessplan. Ich sag, echt? Ach scheiße, ja, das stimmt. Ich hatte, und das hat mir wahnsinnig geholfen. Ich hatte das Café Bla, das habe ich ganz am Anfang gesagt, das war für mich ein Unternehmen, das war ein Projekt, meine erste Selbstständigkeit, und mein Ziel dabei war, ein Unternehmen aufzubauen. Und das war, wurde ein Café, und das wurde ein Café, in der wahnsinnig viele Emotionen geflossen sind, auch eine eigene Therapie, wenn du willst, auch wirklich eine Verwirklichung mit eingeflossen sind, aber das habe ich schon immer als Projekt gesehen, auch weil ich jemand bin, der viel Abwechslung braucht und ich versuche ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen. aber das Café Bla war tatsächlich ein Projekt für 5 Jahre und ich hatte einen Mietvertrag über 5 Jahre unterschrieben und mit der Option für weitere 5 Jahre zu verlängern. Und ich wusste, irgendwann kommen diese 5 Jahre und dann kommt diese Entscheidung. Ja, also was hat zu der Entscheidung geführt? Es sind viele Sachen. Es ist nicht nur ein Aspekt. Ein Punkt ist, ich glaube, also was ich heute sehe, ist, das Café Bla war wirklich für mich mein Baby, was ich entwickelt habe. Und es ist auch gewachsen. Es ist auch irgendwann sehr erfolgreich geworden und ja, irgendwann hatte ich das Gefühl, das braucht jetzt vielleicht neue Impulse, also jemand anders, der mit frischem Wind in dem Unternehmen reinbringt. So ist vielleicht ein Teenager, was die Mama nicht mehr so braucht. insbesondere zu dem Thema Essen, also ich wollte ursprünglich auch nicht so viel Essen im Café Bla machen. Ich wollte wirklich mehr den Fokus auf Getränke haben. Und dann habe ich festgestellt, für den Standort, für die Location, eigentlich bräuchte das Café mehr Essen. Und ich habe total Angst gehabt, ein Essensangebot zu entwickeln. Für mich war es, das war nicht, was ich machen wollte. Und ich habe irgendwie einen Zwischenweg gefunden über die Jahre. Aber ich wusste, das Café bräuchte jemanden, der wirklich leidenschaftlich das Essensangebot entwickelt und nicht diese Angst hat vor Lebensmittelverschwendung, so wie ich. Genau, also ich wusste, das Café braucht auf jeden Fall ein bisschen frischen Wind. Darüber hinaus, ich glaube, die Entscheidung, das Café zu verkaufen, habe ich im Herbst 2019 getroffen. Innerlich. Das habe ich mir noch nicht ganz zugegeben. Genau, da hat der Prozess gestartet und da habe ich schon angefangen. Ja, ich habe noch nicht so drüber gesprochen, aber für mich haben die Gedanken angefangen. Und zwar, also das Café war dann 3 Jahre alt oder Anfang 2019 war 2,5 Jahre alt und dann habe ich über längere Zeit, also das Café lief ganz gut. 2018 war das erste Jahr, wo es auch richtig gut ohne mich laufen konnte. Also ich hatte wirklich ein super Team, die hatten alles im Griff und ich hatte sozusagen die Möglichkeit, mich außerhalb von Café auf anderen Projekten zu konzentrieren und habe damals die Entscheidung, also ich stand vor der Entscheidung, mache ich ein zweites Standort auf oder etwas anderes. Und da habe ich angefangen, den Online-Shop vom Café Bla aufzubauen. Und da habe ich mir erstmal relativ viel über diese Online-Thematik gekümmert. Also mein Plan war, der Online-Shop war bereit zum Live-Gehen am 1. April 2019. Und ab dem 1. April 2019 hat da eine 6-monatige Phase angefangen, in der wir im Team unglaublich viele Krankheitsausfälle hatten. Und ich bin wirklich bis heute kein Mitarbeiter böse über das, was passiert ist, aber das war einfach viel, viel auf einmal. Mhm. Ich habe tatsächlich 3 Mitarbeiterinnen, die über 4-5 Wochen krank geschrieben waren oder darüber hinaus. Und das Team hatte auch versucht, viel abzufedern, mit mir auch. Und ich war plötzlich selber sehr, sehr viel im Café, hatte auch eine Phase mit nach 7 Tage der Woche im Café operativ, was halt nicht meine natürliche entspricht, hatte ich meinen ersten freien Tag. Und dann ging es so weiter. Es hat wirklich 6 Monate lang gedauert, bis dass ich es geschafft habe, so wieder ein Team aufzubauen, das Café wieder, dass ich mich wieder ein bisschen Rückzug schaffen konnte. Und ja, das hat diese Phase hat mir schon wahnsinnig viel Energie gekostet. Und da habe ich auch bemerkt, so gut, okay, wenn ich einen zweiten Standort eines Tages aufmachen möchte, gibt es sehr viel Synergien, aber es gibt eine Sache, die sich verdoppelt, ist die Anzahl Mitarbeiter. Mhm. Und so gerne ich mit Menschen gearbeitet habe, ich habe auch gerne viel Zeit für meine Mitarbeiter investiert. Und dann wusste ich nicht, wenn ich nicht mehr 13 Mitarbeiter habe, sondern 25, wie kann ich überhaupt genauso viel Zeit mit allen Mitarbeitern investieren? Und dann habe ich nicht mehr diese Wachstumsvision von Café auch von dem Café gesehen. Zusätzlich ist im Privaten war ich auch in einer Beziehung und da habe ich auch, also wir sprechen, können auch ganz offen darüber sprechen. Wir möchten eine Familie gründen und mein Partner ist auch selbstständig. Das heißt, ich weiß auch, dass keiner von uns Anspruch auf Elternzeit hat. Und ich wusste nicht, wie soll man das hinkriegen mit einem kleinen Kind, mit dem Café, was mich sehr viel bindet und mit der Arbeit von meinem Partner, was ihn auch zeitlich sehr, sehr viel bindet. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, dann muss ich mir irgendwie eine Lösung finden, um das anders zu organisieren. Es sind so viele Sachen, die eine Rolle spielen. Ich versuche das kurz zu halten, aber ich kann alles immer gut. Ewig quatschen. Ich schneide das alles ab, was kein Mehrwert schafft.
Also bisher alles qualitativ hochwertig.
Genau, also da haben diese Gedankengänge so schon angefangen. Und der Online-Shop, da ist bei mir der Wind, diese Phase war so intensiv, wo ich sehr, sehr viel operativ im Café war, dass ich den Online-Shop gar nicht mehr vermarkten konnte. Also für mich war die Horrorvorstellung, du kennst es auch, du hast auch bis vor kurzem die ganze Ware bei dir zu Hause gehabt, so war es bei mir auch. Und ich war so die ganze Zeit im Café unterwegs, ich konnte nicht nach Hause kommen und anfangen, Pakete zu packen. Das habe ich ein bisschen gemacht, aber ich habe gesagt so, am besten kommen keine Bestellungen rein. Ja, ich hatte wirklich keine Kapazität mehr dafür. Und das ist leider so. Da hatte ich in dem Projekt viel investiert und habe das tatsächlich nicht wirklich gelauncht. Dann kam Corona und dann war ich mega glücklich, dass ich einfach von jetzt auf nachher auf online umstellen konnte, weil die komplette Struktur schon da war.
Ja, voll gut, richtig gut.
Genau, also da hat sich im Nachhinein, habe ich gedacht, so, nee, das war nicht umsonst und ich habe nicht komplett meine Energie in den Sand gesteckt. Ja. 2019 hatte ich auch die Ann-Kathrin Gallinat kennengelernt, die das Take & Talk Podcast hat und sie hatte mich interviewt mit dem Café Bla und da sind wir uns auch näher gekommen und haben ein bisschen mit der Idee gesponnen, gemeinsam Gründer zu beraten, die ein Café aufmachen möchten oder in der Gastronomie starten wollen. Die Ann-Kathrin hat in ihrem Podcast auch erfolgreiche Gastronomen interviewt und wir haben bemerkt, dass wir uns sehr gut ergänzen. Weil ich diesen Weg selber gegangen bin, also diese Gründungsweg. Und Ann-Kathrin hatte selber in die Gastronomie-Ausbildung gemacht, also gute Gastronomie-Erfahrungen auch als Angestellte und kam auch mit Coaching-Ansätzen an das Thema ran. Und wir haben 2020 angefangen, gemeinsam Gründer zu coachen. Und da habe ich bemerkt, dass da gehe ich total in diese Coaching-Umfeld auf. Mit Ann-Kathrin zusammen habe ich tatsächlich, also sie hat mir wahnsinnig geholfen, zu verstehen, dass ich etwas weitergeben kann, also dass ich Know-how habe, was tatsächlich Gründer helfen kann. Mhm. Selber merkst du auch nicht unbedingt, was du gut kannst, ja. Genau, also das war, glaube ich, auch ein Aspekt, wo ich bemerkt habe, okay, ich habe am Anfang gesagt, ich arbeite sehr gerne in Projekten.
Genau, das wollte ich gerade genau, sagen, ja, das genau, passt ja.
Genau, also dann kann ich einzelne Projekte begleiten und im Endeffekt ja tatsächlich so unterstützen, dass sie erfolgreich erfolgreich unternehmerisch den Kaffee entwickeln können und nicht sich nicht verlieren in ein Konstrukt, was doch zu groß ist. Ja.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, mit der Corona-Krise haben wir das auch gesehen in der Gastronomie, wenn du kein Geld hast, keine Liquidität hast, kannst du nicht mehr kreativ sein. Also wenn, dann bist du ständig im Stress. Und es geht mir darum, heute auch Gründer zu unterstützen, dass sie kreativ bleiben können. Und dementsprechend müssen sie auch gucken, dass das Geld auch reinkommt, um diese Freiheit zu spüren.
Ja, genau. Also das lief quasi erst noch parallel. Also dass du 2020 schon mit parallel. Coaching angefangen hast. Genau, das habe ich nämlich auch gesehen.
Es lief parallel. 2020 kam dann auch die Corona-Krise dazu. Das war für mich nach dem Jahr 2019, was mich psychisch sehr, sehr belastet hat und weit über meine Grenzen hinausgebracht hat, war die Corona-Krise plötzlich ein neuer Challenge.
Yes, und, neues Projekt.
Ja, go. Total, aber genau so. Und da werden mich sehr viel nicht mögen für diese Aussage. Aber nachdem ich 2019 in eine krasse Sinnkrise kam, also innerlich Krise, fand ich die Corona-Krise nicht mehr so schlimm. Mhm. Weil die Wahrnehmung von außen war eine ganz andere. Alle wussten, das ist schwierig. 2019 war ich halt alleine in meiner Krise. Ne? Nee, also mit einem Megateam. Das ist, also meine Mitarbeiter waren da wirklich sehr, sehr große Unterstützung.
Aber trotzdem ihr
vom Außen, ja, was ich 2019 wahnsinnig fand, ist, das war das erfolgreichste Jahr vom Café. Die Zahlen sind durch die Decke gegangen und die innere Strukturen sind komplett zusammengefallen. Und das war das aufrecht zu erhalten, obwohl wir innerlich total gewackelt haben. Und nochmals, da ist wirklich niemand schuld von meinem Mitarbeiter. Das war wirklich krass zu sehen. Und die Corona-Krise war wiederum ein komplett neues Projekt, ja. Aber ich habe dieses Thema, genau, das Kaffeeverkaufen, das habe ich dann wirklich kommuniziert im September 2020. Genau, also 6 Monate nach Beginn der Corona-Krise. Erstmal in der Speciality-Coffee-Szene hier in München, mit dem Wunsch, dass das Café Blind Speciality-Coffee-Shop bleibt. Also ich glaube, wenn sich da niemand dafür interessiert hätte, weiß ich nicht, ob ich das verkauft hätte.
Also einfach an irgendwen, Hauptsache.
Ja, dass es ein 0815-Kaffee wird, wo da, keine Ahnung, Kaffeebohnen für 5 Euro das Kilo gekauft, vielleicht nicht, aber 15 Euro das Kilo gekauft und verkauft werden. Nee, also das hätte mir wirklich wehgetan. Und genau. Aber natürlich war dieses ganze Prozess mit dem Kaffee loslassen und verkaufen, das war schon ein Prozess, was eine Zeit gedauert hat. Da durfte ich dadurch auch viel lernen. Ich hatte ein Riesenglück, dass Jacob und also Alexander Fitz und Jacob Ford Interesse hatten, das Café zu übernehmen. Mit denen habe ich sowieso seit dem Anfang zusammengearbeitet, also mit der Rösterei Fitz. Und Jacob hat für uns die Cafés geröstet, sodass es sich für mich wahnsinnig stimmig angefühlt hat, dass sie das Café Blei übernehmen. Und natürlich war in diesem Prozess, haben wir über viele Konzepte gesprochen, auch über das Thema, ob ich vielleicht Anteile behalte und dass wir das gemeinsam weiterführen. Und da habe ich bemerkt, ich bin halt ein 100%iger Mensch. Ja. Wenn ich drin bleibe, sei es nur zu 10% oder 20% oder keine Ahnung, so konkret haben wir nicht gesprochen, dann werde ich mir mit Veränderungen schwer tun. Und gleichzeitig wusste ich, das Café Bla braucht neue Impulse. Und wenn ich drin bleibe und emotional immer noch so krass gebunden bin, dann werde ich einfach für Jacob keine Hilfe sein, sondern ich werde ihn einfach nicht genug Platz lassen, dass er wirklich das Kaffee zu seins auch entwickelt. Und der Jacob ist erstmal...
Genau, wie du sagst, also egal wie klein diese Anteile sind, es ist ja trotzdem, du hast es ja aufgebaut und wie lange würde das dann dauern, bis sich das irgendwie andersrum etabliert oder so.
Genau. Ja. Deswegen, vorhin hast du gefragt, wie würdest du das Café Bla beschreiben? Heute ist, also der Jacob ist, ist Engländer, der ist Kaffeeröster, röstet schon länger auch im Bereich Specialty Coffee. Und deswegen nimmt das Café Bla, also die Gesamtatmosphäre, finde ich, ist schon geblieben. Aber er hat erstmal das Essensangebot richtig, also ein richtig geiles Essensangebot entwickelt, weil er genauso leidenschaftlich neue Essenssachen kreiert, wie er Kaffee röstet. Also der bringt wirklich diese zwei Fähigkeiten. Und zusätzlich, und das finde ich für das Café Bla und für die Mitarbeiter eine mega, mega schöne Sache, ist jetzt Café Bla eine Rösterei. Mhm. Also er röstet selber die Cafés und das eröffnet im Endeffekt für das Café Bla viel, viel mehr Türen, weil da können auch andere Cafés die Bohnen vom Café Bla anbieten. Also du hast diese Option, ich hatte immer wieder Anfragen, aber ich konnte nicht Bohnen weiterverkaufen, weil dann geht überall einfach zu viel Marge verloren und die Kaffee werden am Ende zu teuer gewesen. Und jetzt hat der Jacob auch die Möglichkeit, als Specialty-Rösterei unter der Marke wirklich ganz neue Märkte zu erschließen.
Ja, voll. Also weil einen zweiten Laden oder sowas aufmachen bedeutet halt, wie du sagst, doppelt so viele Mitarbeiter auch selbst führen und auch das Konzept quasi komplett weiterführen, aber den Kaffee an andere Cafés weitergeben, ist halt auch ein bisschen mit Verantwortung verbunden, wenn man es wirklich als Specialty-Rösterei machen will, aber nochmal auf einer ganz anderen Ebene kann das halt einfach ein schönes Kaffee mit deiner Rösterei irgendwie verbinden.
Ja, und ich denke, also ich kenne mich da in den Röstereienprozessen, bin ich definitiv nicht so tief, wie du das auch mit Gio bist, aber ich kriege auch vom Jacob mit, wenn er mehrere Kaffees beliefert, dann kann er nochmal ganz anderen Mengen bei den Kaffeebauern einkaufen und dann ist dieser ganze Sustainability-Aspekt, den letztendlich ganz groß geschrieben ist in der Specialty Coffee-Szene, da kannst du viel, viel anders wirken. Ja. Und du verlierst weniger durch immer kleine Menge produzieren, kleine Menge rösten, kleine Menge importieren. Da hast du nicht so der krasse Impact. Ja? Das finde ich bei euch tatsächlich mega interessant. Also du hattest mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass die Gio ist oft in Ecuador und ich glaube, ihre Mama lebt auch noch dort. Mhm. Wirklich, dass du wirklich, wirklich mit den Menschen zusammenarbeitest und im Endeffekt aufgrund von Giovanna könnt ihr wirklich das Leben von Menschen in Ecuador massiv verändern und massiv verbessern.
Ja, und da ist halt dann auch jetzt das Schöne, dass wir da durch Social Media halt auch wirklich mit den Leuten so ein bisschen vernetzt sind. Ne? Also Gio kennt sie halt alle persönlich. Ja. Und ich bin ja diejenige, die zum Beispiel unseren Instagram-Kanal oder sowas macht. Aber wir sind auch da dann mit den Kooperativen vernetzt. Und da dann irgendwie sich immer wieder nur so kleine Gesten hin und her zu schicken oder so, das macht halt schon total viel aus.
Ja.
Und macht dann auch nochmal total anders Spaß mit den Leuten da zusammen zu arbeiten. Ja. Und genau, und es geht bei uns jetzt halt auch darum, dass wir gucken, dass wir größere Mengen selbst auch rösten, weil Gio ja hauptsächlich angefangen hat und mit anderen Röstereien zusammen arbeitet und da jetzt aber selbst auch einen großen Teil von zu bespielen und selbst auch irgendwie entscheiden zu können, ja, wir gehen jetzt irgendwie noch einen Schritt weiter, vielleicht noch mit einer anderen Kooperative zusammen, vielleicht da mal mit einer anderen Farm und das aber auch alles so auf Augenhöhe, weil die uns da vor Ort ja auch super viel geben können.
Und ja, das ist mega schön, du kannst ja richtige Impact haben. Ja,
ja.
Ich finde es auch. Und das bis zu deine, also gerade wenn ihr das Café aufmacht, wenn du den Ausschank hast, wirklich bis zu jedem Mensch diese Beziehung auch weiterbringen kannst.
Ja.
Also das finde ich so faszinierend.
Ja, ich kann mein Glück auch manchmal gar nicht fassen. Also das ist wirklich, das war gar nicht so der Plan, dass das jetzt so in Richtung eigene Rösterei oder sowas geht. Und ich wollte auch immer alleine selbstständig sein. Aber dass das jetzt einfach quasi so ein Match ist und wir uns super gut ergänzen in vielerlei Hinsicht, das macht das einfach echt zu einem kleinen Traumbusiness.
Ja, also, aber super cool, weil das wäre auch fast meine nächste Frage gewesen. Also seitdem ich das Café Bla verkauft habe, bin ich tatsächlich komplett mit meinem neues Unternehmen coache ich Gründer in der Gastronomie, Gründer und Quereinsteiger. Und ihr seid letztendlich, klar, ihr habt die Rösterei schon ein bisschen länger, 2 Jahre, oder?
Seit Ende 2020.
Ende 2020, okay, ein gutes Jahr. Jetzt mit der Eröffnung von eurem Café oder Einzelhandel, also Ausschankfläche auf jeden Fall, ist das nochmal ein Schritt. Und wie verteilt ihr letztendlich auch die Zuständigkeiten zwischen euch beiden? Ich empfehle immer Gründer, die zu zwei gründen, dass sie ganz klar definieren, wer wofür verantwortlich ist oder wer zu welchem Thema das letzte Wort hat, sozusagen, damit du nicht zu viel Zeit verbringst, zu diskutieren ohne Ende. Mhm. Wie ist das bei euch? Wer macht was?
Also das kristallisiert sich auch so nach und nach alles raus. Also am Anfang war es wirklich viel so, dass wir beide alles gemacht haben, weil es ja auch eher so eine Nebenbei-Spaß-Idee war. Je klarer aber wird, je klarer wurde, dass wir das wirklich als richtiges Unternehmen führen wollen, desto mehr hat sich das dann auch so ein bisschen aufgesplittet oder wir haben uns aufgeteilt. Wir haben uns da aber tatsächlich auch von jemandem so ein bisschen coachen lassen. Also einfach eine dritte Person mit dazu genommen, die uns mal richtige Fragen gestellt haben, weil ganz viele Sachen ja irgendwie von Anfang an für uns klar waren, die wir aber nie ausgesprochen haben, sodass wir auf jeden Fall sehen konnten, dass unsere Werte zum Beispiel einander entsprechen, wie sich dann auch herausstellte. Genau, also Gio ist ganz klar Rösten und Rohkaffee. Also weil das ist einfach ihre Expertise und auch das, was sie, wo sie so richtig drin aufgeht.
Und wo sie die Beziehungen auch hat, ne?
Ja, also genau. Der Rohkaffee ist ja auch ihr eigenes Unternehmen. Also wir haben ja beide jeweils zwei Unternehmen dann quasi. Und Gio ist auf jeden Fall Rohkaffee und Rösten. Und ich bin auf jeden Fall Kommunikation und Online-Shop, also die Logistik quasi. Ja. Genau, und alles Weitere, wie das jetzt so hier im Laden wird, das wird sich so ab nächstem Monat dann rauskristallisieren. Aber aber immer wenn es halt an so wirklich essentielle Sachen geht, setzen wir uns dann halt auch meistens zu dritt zusammen und sprechen das alles nochmal durch. Also dass dann irgendwie das auch alles ganz, ganz klar ist.
Nee, spannend. Also ich finde es tatsächlich zu zweien Gründen ist auch nochmal ein anderes Thema als alleine.
Mhm. Ja.
Und wie du sagst, es hört sich manchmal toll an und fängt alles oft mit als Schnapsidee an. Mhm. Nur ich empfehle wirklich jede Gründer, gerade die als Team zusammen gründen, dass sie sich wirklich die richtigen Fragen stellen oder jemanden tatsächlich holen, die denen die richtigen Fragen stellen und die Antworten dazu entwickeln, solange sie sich gut verstehen. Mhm. Ja? Also ich wünsche wirklich jede Partnerschaft, dass es gut funktioniert, aber leider ist es in den meisten Fällen so, dass Konflikten kommen, ist es immer. Und die Frage ist, wie bereit bist du, die Konflikte zu lösen? Oder hast du schon Lösungen vorgearbeitet, die dir helfen, dass ein Konflikt sich nicht zu sehr aushärtet und dass die Partnerschaft komplett auseinandergeht?
Ja. Ja, also wir hatten den Vorteil, denke ich, dass wir schon zusammen gearbeitet haben und auch da schon eine sehr, sehr klare Arbeitsebene zusammen hatten. Also wir haben unsere gegenseitige Arbeit haben wir sehr respektiert von Anfang an. Und das war jetzt keine gemeinsame Gründung aus, wir sind beste Freundinnen, wir machen beide was mit Kaffee, wir machen jetzt zusammen was mit Kaffee, sondern schon sehr klar auf der unternehmerischen Ebene und auf der auf dem Wissen aufgebaut, dass wir beide wirklich auch sehr zielstrebig sind in dem, was wir machen und wie wir es machen. Also dass wir da einfach schon eine gute Ebene immer miteinander hatten, wie wir auch da dann kommunizieren. Und das merken wir jetzt auch.
Du hast vorhin auch von gemeinsamen Werten auch gesprochen. Und ich glaube, das ist erstmal total wichtig. Ja, diese, wofür machen wir das Ganze und was treibt uns an? Weil das ist immer das, worauf du zurückkommen wirst. Und ich finde, eine Partnerschaft funktioniert am besten, wenn ihr euch auch ergänzt. Ja, also wenn beide genau das Gleiche können und das Gleiche gut machen und beide stehen total gerne an der Kaffeemaschine, aber keiner von beiden möchte die Buchhaltung machen, muss man halt gucken. Also alles ist möglich, aber man muss auch vorher drüber sprechen, ja, und gucken, okay. Du kannst ja auch die Aufgaben, die keiner machen will, so verteilen, dass jedes Jahr die andere das übernimmt. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Es gibt viele Möglichkeiten.
Ja, oder es halt outsourcen, ne? Also wirklich oder an der richtigen Stelle dann halt doch Geld dafür ausgeben, dass es jemand anders macht. Ja. Dass man halt die kreative Arbeit, die ja doch mit dazugehört und weshalb wir es ja eigentlich machen, dass die halt auch nicht auf der Strecke bleibt.
Ja, ich fand also in meinem früheren Konzernleben. Es hört sich so schlecht an. Ich habe den Job wirklich sehr gemocht und hatte schon das Gefühl, dass ich im Konzern auch was bewirken konnte, im Bereich internationale Logistik sogar. Also, aber trotzdem ist es ein bisschen was anderes. Und ich weiß, dass es zumindest damals in den Managementmethoden ging es auch darum, deine Stärken und Schwächen zu erkennen und an deine Schwächen zu arbeiten. Und ich sehe das komplett anders. Für mich geht es heute darum zu erkennen, wo liegen deine Stärke und woher ziehst du deine Energie? Also in welche Aktivitäten nimmst du mehr Energie daraus, als du Energie reingibst? Mhm. Und dass du dich in deine Stärken entwickeln kannst, ja, dass du deine Stärken noch stärker machen kannst. Und in einer Partnerschaft ist es mega, wenn jeder in seine oder ihre Stärken arbeitet, weil dann sind beide immer gut drauf. Und dann sind Konflikte weniger problematisch. Dass es Konflikte gibt, das gehört auch dazu. Und eine gute Konfliktenkultur ist auch total wichtig. Also keine Konflikten, das ist eine Utopie, dass es das geht. Konflikten hat auch was Gesundes.
Ja, genau. Also damit richtig, also das auch benennen zu können und sagen zu können.
Ja.
Da müssen wir jetzt irgendwie mal ran.
Total, ja.
Aber willst du einmal wirklich genau erklären, was du jetzt mit deinem Coaching machst? Also wie du da vorgehst?
Genau, also mein neues Unternehmen heißt UYMI. UYMI, ist ein bisschen kompliziert. Aber erstmal, wenn man UYMI sagt, kann man nur lächeln. Das finde ich auch ganz schön.
Ich mag es auch sehr gerne.
Genau. Aber merken kannst du es dir, also das steht für Until You Make It, deswegen UYMI. Und ich begleite tatsächlich Vorgründer, Gründer und auch junge Gastronomen, die seit 1-2 Jahren am Markt sind, dabei den Unternehmen aufzubauen, zu etablieren und auch nachhaltig zu etablieren. Also nachhaltig nicht nur im Sinne von Klimaziele, aber spielt natürlich auch eine Rolle, sondern nachhaltig im Sinne von, dass es lange Tragweg bleibt. Wie ich vorgehe, also ich arbeite tatsächlich hauptsächlich in One-to-One-Coaching. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht, weil ich, also ich bin selber auch als NLP-Coach ausgebildet und ich verbinde sozusagen fachliches Wissen mit Coaching-Ansätze und schaue, dass ich jede Gründer oder Gründerin, ich muss das gendern ein bisschen reinbringen. Ich glaube, das ist nicht unwichtig. Also das, tatsächlich, ich unterstütze jede Persönlichkeit, sich so zu entfalten und im Endeffekt die eigene Kompetenzen zu kennen, erkennen und sich ein Unternehmen aufzubauen, das einem entspricht. Mhm. Ja. Weil, das habe ich auch vorhin gesagt, ich habe jetzt auch einzelne Projekte im Coaching, die sagen so, ich träume davon, wirklich jeden Tag in meinem Café zu stehen und jeden Tag meine Stammgäste zu begrüßen. Und dann gibt es auch Menschen, und dazu gehöre ich auch, die sagen, ich möchte ein Unternehmen aufbauen, aber ich fühle mich besser, wenn ich im Hintergrund stehe und im Endeffekt das ein bisschen steuere. Mhm. Und es gibt kein perfektes Rezept und es gibt nicht ein Konzept, was besser funktioniert als das andere. Und es gibt dazwischen auch sehr, sehr viele graue Töne. Nur es gibt etwas, was zu dir passt und zu deiner Persönlichkeit. Und das erarbeiten wir gemeinsam. Fängt natürlich oft mit einem Finanzplan und Businessplan-Prozess, ja, was viele versuchen, dieses Prozess wegzulassen. Mhm. Ich weiß nicht, an welche Seite du da stehst.
Naja, ich habe Gio, die mag sehr gerne Excel-Tabellen.
Ja, siehst du. Und ich empfehle tatsächlich, die Gründer auf jeden Fall den Prozess auch durchzumachen, weil das ist ein Prozess. Du machst den Businessplan vielleicht ursprünglich für die Bank, aber am Ende wirst du auch merken, du machst es für dich selbst, um überhaupt zu begreifen, was das heißt, x Euro Umsatz am Tag zu machen. Mhm. Ne? Überhaupt ein Gefühl zu haben, wie viel Kaffees musst du verkaufen, um überhaupt davon leben zu können und die Miete zu zahlen. Und es ist etwas, was vielen auch Angst machen kann. Gerade Angst vor Zahlen haben auch sehr viele. Und ich habe selber auch Vorlagen ganz detailliert und speziell für die Gastronomie ausgearbeitet, dass diese Arbeit nicht so schwierig ist, und nehme dich sozusagen an die Hand durch dieses Prozess. Und mir geht es nochmal darum, durch den Finanzplan, also die Kalkulation von deine Idee und Businessplan-Prozess, stellst du dir einen Haufen an Fragen. Mhm. Und es geht mir darum, tatsächlich, dass du dir diese Fragen stellst, bevor du eröffnest, und dir bewusst ist, was das auch bedeutet, Mitarbeiter zu haben. Was kannst du auch zahlen als Lohn? Welche Lieferanten möchtest du haben? Wie oft möchtest du die Ware beliefert bekommen? Was produzierst du selber? Was kaufst du vielleicht ein? Also es sind ein Haufen an Themen, die dich da in dem Prozess begegnen. Das ist halt nur ein Beispiel, und bei vielen im Endeffekt der Einstieg, gerade viele Vorgründer, die noch nicht entschlossen haben, dass sie gründen, aber das erstmal ja, sich ein bisschen näher an das Thema nähern wollen. Und dann in der Gründungsphase geht's natürlich, kann es auch sehr, sehr konkret gehen über Küchenplanung, Thekenplanung, Customer Journey, wie planst du auch deinen Gastraum? Wie können wir dein Café ideal so gestalten, dass du ein Geschäft vor Ort hast, also wo die Gäste vor Ort konsumieren, aber auch ein To-Go-Geschäft sehr gut einbeziehen kannst? Mhm. Ich finde es mega für die, die heute gründen, weil sie dieses Worst-Case-Szenario von Corona schon kennen.
Genau,
und,
ja.
Genau. Und können greifbar. Das auch direkt mit einplanen. Ja,
ja. Ja.
Und die Theke vielleicht doch ein bisschen näher am Fenster platzt.
Ja. Genau. Ich finde es mega spannend. Ich finde es sehr schön, auch wie du das erzählst. Und ich mag deine Herangehensweise total. Also,
ja, also für mich ist total schön, mit dir zu sprechen, weil ich weiß, du stehst einerseits, du bist nicht die klassische Kaffeegründerin, die bald was aufmacht und noch nicht so genau weiß, wohin. Weil ich glaube, ihr geht es mit Gio nochmal ganz anders an, als viele es angehen. Na, ihr habt auch mit der Rösterei schon ein erster Fuß sozusagen im Markt auch gemacht. Aber natürlich, wenn ich dich sehe, finde ich total spannend, weil du bist auch in diesem Prozess, wo es kommt jetzt auch was Neues, und ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Ich weiß, bevor ich die Türen vom Café Bla aufgemacht habe, war für mich, hatte ich die 100% Kontrolle über alles. Mhm. Ich wusste in meinem Kopf genau, was ich mache und warum ich das mache und wie ich das mache. Und an dem Tag, an dem ich die Tür aufgemacht habe, ging es in der ganz große Welt. Und es war völlig egal, was ich mache und warum ich das mache. Es müssen erstmal Gäste verstehen und mögen. Ja? Und dann auf einmal war ich nicht mehr diejenige, die das Ganze, also, ja, steuern schon, aber die Gäste steuern sehr, sehr viel. Ja,
ja. Ja, ich bin da auch sehr gespannt, wie das wie das hier wird, auf jeden Fall. Also wir sind ja schon so halb offen, also ne, man kann ja quasi schon online bestellen und das hier abholen kommen.
Abholen.
Und wir haben dann jetzt gesagt, wir sind irgendwie 2 bis 3 Tage die Woche, sind wir dann auch hier, also dass wir auch wirklich sagen können, ihr könnt das hier abholen kommen und dass man sich da schon drauf verlassen kann, dass wir dann hier sind und man uns antrifft. Und es ist auch ganz schön, weil aus der Nachbarschaft schon immer mal wieder dann Leute auch mal kurz reinkommen und fragen, wann es denn endlich soweit ist. Weil, wie toll.
Ja, ja.
Also wir kriegen schon so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie das hier auf jeden Fall ankommen wird. Und dann ist aber trotzdem halt die Frage, also wie wird unser Konzept, was wir uns überlegt haben, funktionieren? Ja. Dass es halt eigentlich hauptsächlich Kaffeeverkauf ist, man aber doch auch sehr gerne mal hier sitzen kann und einen Kaffee trinken kann und mit uns quatscht. Und
ja.
Genau, also die, Zahlen, das, ja. die Zahlen stehen. Ja, jetzt müssen cool. sie nur noch so auch...
Aufgehen,
genau. Und tatsächlich mit der Frage zu den Zahlen, also das ist auf jeden Fall ein Problemfeld, was sich so das durch das letzte Jahr gezogen hat, was sich jetzt aber nach und nach mit Hilfe eines Steuerberaters dann hoffentlich löst.
Warum meinst du ein Problemfeld? Was meinst du damit?
Giovanna Kaffee ist davon nicht wirklich betroffen. Also wir sind super knapp. Auf jeden Fall ist alles gerechnet, aber mit dem Crowdfunding kommen wir so schon hin. Und ja. auch mit der Eröffnung, mit dem, womit wir so rechnen, wird das gut gehen. Und wir wollen ja, wie gesagt, nicht unglaublich riesengroß sein.
Ja.
Genau. Aber,
aber es muss schon so sein, dass, ja, dass du davon leben kannst. Wenn, also das, ja.
Genau. Das also es sollte, sollte bald was abwerfen.
Genau.
Ja. Ja, genau. Aber da haben wir uns halt, wie gesagt, jetzt auch dann, also dieser Schritt oder diese, dieser Aufwand, jemanden zu finden, der dann ja auch in die persönlichen Zahlen reinguckt und das Chaos ja. Von den letzten 2 Jahren sieht. Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber das, da stecke ich gerade drin.
Und ich glaube, das ist ein total spannender und wichtiger Schritt, weil dann hast du, also ich kriege das wirklich von Gründern um mich rum oder auch Gastronomen, die schon etabliert sind und die Angst haben, denen eigene Zahlen zu gucken, dann haben sie keine Einblicke über die Firma. Und die Entscheidung zu treffen, okay, ich nehme mir tatsächlich jemanden, der mir das entziffert und im Endeffekt mir erklärt, was diese Zahlen bedeutet, was ich jeden Monat in einer BWA bekomme und es sind so viele Zahlen, ich bin gar nicht mehr durch. Es ist schon ein großer Schritt nach außen. Nur wenn dir bewusst ist, wo deine Zahlen stehen, dann kannst du das Unternehmen dementsprechend ganz anders steuern und da kannst du wirklich daran arbeiten. Also ich finde es auch, Zahlen machen Angst, aber die Zahlen nicht anschauen ist selten die Lösung.
Ja.
Nur hol dir jemanden, der dir da unterstützt. Du musst dich nicht selber auch in alle Themen nerdartig einarbeiten, die dich auch wirklich keine Energie geben, sondern hol dir jemanden, der dir das übersetzt sozusagen. Das mache ich ja. zum Beispiel mit Uimi gerne mit etablierten Gastronomen, wo wir gucken, okay, machen wir eine Umsatzanalyse, Kostenanalyse. Wir gucken genau, wo sind Stellschrauben. Also wenn keiner es dir wirklich erklärt, wo du gerade stehst, dann weißt du auch nicht, an welcher Schraube du drehen sollst.
Mhm.
Und immer Kosten reduzieren ist meiner Meinung nach nicht immer die richtige Lösung. Ne? Gerade wenn du an hochqualitative Produkte den Fokus setzt, dann kannst du nicht immer sparen, 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 sondern es geht auch darum zu gucken, okay, wie kannst du auch mehr Umsatz generieren. Welche sind die Produkte, die bei dir tatsächlich mehr Marge haben, unter dem Strich auch dir helfen, deine Miete zu zahlen und den Fokus auf solche Produkte zu legen. Oder ja. die Speisekarte auch so zu gestalten, das mache ich auch total gerne, das Thema Speisekarte-Gestaltung, so mit der Psychologie der Kunden zu arbeiten und die so zu gestalten, dass sie genau das Produkt auswählen werden, was du am meisten verkaufen möchtest. Ja?
Mhm.
Also
Zum Beispiel?
Ja, es hängt total davon ab, was du für Produkte hast. Aber was ich gerne mache, oder ich habe das neulich mit einer Kundin gemacht, eine Umsatzanalyse der letzten Jahren gemacht und geguckt, welche Produkte verkaufen sich und letztendlich auch, also es gehört mehr Sachen zusammen. Erstmal, welche Produkte verkaufen sich gut oder sehr gut oder schlecht und sehr schlecht und andererseits wirklich Rezepte zu kalkulieren. Mhm. Wenn es um Essen geht, ist das noch wichtiger. Aber genau gucken, wie viel Kosten habe ich hinter einem Produkt, wie viel Personalaufwand habe ich, um diese Speise zum Beispiel zu servieren. Und gucken im Endeffekt, welches Produkt dir am meisten Marge in Euro in die Kasse reinbringt.
Mhm.
Und dann kannst du den Fokus auf dieses Produkt auch legen und sagen, die Produkte, die mir teuer sind in der Zubereitung, viel Zeit kosten und dafür sich nicht so gut verkaufen, auf die kann ich vielleicht auch verzichten auf meine Speisekarte. Oder ich behalte die extra aus dem Grund, dass sie für die Story meines Geschäfts auch wichtig sind. Das kann auch sein. Solche Entscheidungen können wir treffen. Produkte, die sich sehr gut verkaufen, aber du merkst, okay, da machst du letztendlich auch wenig Marge drauf. Das sind so Rennerprodukte, nennt man das. Gibt es die Möglichkeit, den Preis anzupassen vielleicht, also den Preis ein bisschen zu erhöhen und mehr Marge zu kriegen und daraus Gewinnerprodukte zu machen, also Produkte, die sich super gut verkaufen, die sehr geliebt sind und mit denen du tatsächlich genug Marge bekommst, damit du deine Kosten decken kannst und auch dir ein Gehalt auszahlen kannst. Das ist total wichtig. Und in der Gastronomie sind aktuell die Zahlen, glaube ich, 60% der Gastronomen, also alle Gastrokonzepten zusammengerechnet, 60% der Gastronomen kalkulieren den Preisen gar nicht, sondern gucken, okay, Schnitzel mit Pommes, genau.
Wir machen die Nachbarn
darf nicht über 10 Euro kosten, macht 9,90 Euro. Oder der Nachbar hat es für 7 Euro, dann kann ich nicht über 8,50 Euro verkaufen. Die sich sehr viel nach der Konkurrenz rechnen, ohne die Kostenstruktur der Nachbarn auch zu kennen. Ich meine, wenn du mit Biofleisch arbeitest, hast du automatisch andere Kosten, als wenn du mit Billigfleisch arbeitest. Ja? Und wenn du nicht kalkulierst, ich finde es gar nicht schlimm, auch höhere Preise zu haben, wenn du die Story dahinter hast und auch deine Gäste und Kunden für die Story begeistern kannst, dann sind sie ja auch durchaus bereit, für ein Schnitzel mit Pommes doch 13, 14 Euro zu zahlen. Es sind in der Gastronomie viele Produkte oder einige Produkte, die sich klassischerweise unter der Deckungsbeitrag verkaufen. Das heißt, dass die Marge, die du auf diese Produkte machst, reicht letztendlich nicht aus, um deine Miete und deine Personalkosten zu tragen. Und das ist halt dramatisch, ja? Weil dann verkaufst
du. Ja, und das ändert sich gerade halt so sehr extrem, weil die Preise so sehr steigen. Und jetzt halt das halt so aussieht, als müssten die Verkaufspreise in der Gastronomie so krass steigen, dass dann da wiederum doch niemand mehr Verständnis für hat, wie das denn eigentlich funktioniert. Das ist, glaube ich,
ist schon eine Herausforderung.
Jetzt so aus meiner Erfahrung.
Wir haben in der Gastro ist tatsächlich das klassische, also ich weiß nicht, ob du in der Systemgastronomie auch mit Preisgestaltung in Berührung kamst. Einfachste Kalkulation und klassische Kalkulationsweg, wenn jemand kalkuliert, ist oft zu gucken, okay, Wareneinsatz, wie viel habe ich von Zutaten, Wareneinsatz mal 4, Faktor 4, ist dann mein Endkundenpreis. Mhm. Und diese Art der Kalkulation, das entstand nach der Zweite Weltkrieg, glaube ich, wo die Ware tatsächlich das teuerste war. Nur heute sind wir in eine komplett andere Situation. Die Personalkosten steigen auch erheblich. Seit 10 Jahre haben wir ein Mindestlohngesetz in Deutschland. Jetzt kommt auch ein Mindestlohn auf 12 Euro. Das hat einen Einfluss auf die Gastronomie oder auf viele Gastronomiebetriebe wird es einen Einfluss haben. Wenn du diese Steigerung der Personalkosten abbilden willst, kannst du nicht mehr nur mit Wareneinsatz mal 4 rechnen. Und du musst da schon wirklich, okay, Anna, du magst keine Zahlen.
Das
du
ist sehr kompliziert,
ich will dich damit nicht überfordern.
Nee, also das ist alles gut. Ja. Also ich verstehe es alles tatsächlich auch grundsätzlich. Es geht immer ab dem Punkt, wo es dann darum geht, das wirklich, weiß nicht, fürs Finanzamt alles parat zu machen oder so.
Ja.
Da blockiert mein Kopf einfach. Und dann lasse ich das liegen. Und dann lasse ich das so lange liegen, bis ich es nicht mehr liegen lassen darf. Und das ist das Problem. Also weil, genau, ich habe ja die Systemgastro-Ausbildung und natürlich haben wir uns da auch mit den Zahlen befasst. Das ist ja eine kaufmännische Ausbildung. Aber jetzt ist halt so das erste Mal seit 10 Jahren, seit ich die Ausbildung gemacht habe, dass ich mich wirklich mit den Zahlen befassen muss. Und das ist halt dann jetzt eine andere Nummer. Aber es ist auch irgendwie ganz, ganz schön zu sehen, wie man da so nach und nach auch reinwachsen kann.
Total.
Und tatsächlich ist halt you an meiner Seite da dann wirklich die perfekte Ergänzung, weil die wirklich alles, was wir machen, komplett aufschlüsselt. Also jede einzelne Kaffeepackung ist mit Tütenpreis, mit also wirklich alles komplett aufgeschlüsselt und das erleichtert das.
Und sie holt dich aus deinem Schneckenhaus raus, weil sie merkt so, Anna, da musst du schon genau hingucken.
Anna, wir messen jetzt. Ja. Ja, jetzt sitzen wir ja zusammen im Büro.
Sehr cool.
Den Unterschied. Genau. Und ich mache mir auch tatsächlich, sobald das alles mal geklärt ist, keine Sorgen mehr, dass das das muss auch funktionieren, weil dafür haben wir einen zu guten
Und ich finde es auch super wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, viele sagen, ja, ich will damit auch nicht reich werden. Das ist schon mal gut, weil gerade in der Specialty-Szene, es wird besser, aber das war lange etwas, wo, wenn du aus Überzeugung etwas machst, da kommt nicht unbedingt viel Cash raus. Ich hoffe, das entwickelt sich auch noch ein bisschen weiter, dass wir normal davon leben können. Und du musst schon davon leben können. Sonst kommst du wieder in diese Stressthematik, weil du deine Miete kaum bezahlen kannst, weil du eigentlich keinen Urlaub machen kannst, weil du da gar kein Geld mehr hast. Und Stress ist nie gut für die Entwicklung deines Unternehmens. Deswegen glaube ich auch, dass wir als Gründer und Betriebsinhaber uns von diesem romantisches Bild verabschieden können, dass wir vom Unternehmen und uns kaum was auszahlen müssen. Gleichzeitig weiß ich und wissen auch viele, dass wir in der Wirtschaft vielleicht Gehälter haben, die nicht ganz mit der Realität, das Wort passt nicht so ganz, also nicht ganz, oder sehr abstrakt sind, würde ich so formulieren, ohne das zu sehr zu bewerten. Und wenn wir ein Café aufmachen, dass wir nicht so leicht an das Gehalt einer Ingenieurin in meinem Fall kommen oder nicht so schnell, das ist auch okay. Aber das muss nicht heißen, dass wir uns nicht dahin entwickeln wollen. Ich glaube, gerade jemand so wie Gio und du, die da wirklich mit richtiger Sinnhaftigkeit in ein Unternehmen reingehen, wenn ihr finanziell auch erfolgreich seid, könnt ihr auch viele Leute inspirieren, auch den Weg zu gehen. Und erst dann können wir alle gemeinsam etwas bewegen. Ne? Wenn es für allen so etwas ist, wo du gerade mal deine Fixkosten abdeckst, dann werden wir nicht so viele Leute inspirieren, sich auch für mehr Sinnhaftigkeit in diese Welt ein Projekt umzusetzen.
Und das hat ja auch wir betiteln das ganz oft auch mit dem nachhaltigen Unternehmertum. Dazu gehört halt auch, das so nachhaltig zu gestalten, dass alle in der Kette halt davon leben können. Und das bedeutet halt nicht nur, dass die Frauen in Ecuador davon sehr gut leben können, sondern auch, dass wir beide, die das halt hier machen, davon gut leben können. Weil das eine beeinflusst ja auch das andere.
Ich träume tatsächlich von einem Unternehmen, wo Geld letztendlich keine Rolle spielt, weil alle in der Kette fair bezahlt sind und davon leben können. Und dann ist Geld nicht der Motivationsfaktor oder nicht der Grund, warum wir was entscheiden, sondern dass wir viel mehr sozusagen viel mehr Raum schaffen, um vom Herzen Entscheidungen zu treffen. Aber das ist so, die große Vision. Ein bisschen Idealismus darf
sein. Leider funktioniert
Ja, der Finanzamt sieht es noch nicht ganz so wie ich, aber gebe noch nicht auf, dass wir tatsächlich da etwas beeinflussen können. Also das machen schon. Einige bewegen sich in der Richtung. Und es ist mein Wunsch, dass wir unsere Kräfte zusammentun, um tatsächlich sowas zu ermöglichen auch.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort tatsächlich auch. Alle, die irgendwie jetzt noch mehr über dich und deine Arbeit wissen wollen, die können sich ja wahrscheinlich sehr gerne mit dir in Verbindung setzen.
Ja, total gerne.
Der Podcast ist ja eher so ein Gesprächsöffner. Und ich hätte für dich noch ein paar sehr schnelle letzte Fragen.
Okay.
So zum Ausklang nochmal schnell aufwärmen.
Ich teste, Steffi, ob du die in dem Thema Specialty-Szene wirklich auskennst.
Nein, es sind Entweder-Oder-Fragen. Es gibt kein richtig oder falsch.
Okay, das ist schon mal gut.
Ich habe in einem anderen Podcast letztens gehört, dass man das Fragengewitter nennt. Also ich nenne dir zwei Worte und du sagst mir, welches dir davon am ehesten zusagt.
Okay.
French Press oder Herdkocher?
French Press.
YouTube oder Workshop?
Oh, Workshop mit Abstand.
Ja.
Ich mag kein Videoformat.
Schwierig, ne?
Ja. Ja, es tut Sache wieder mal. Aber Podcast noch lieber, wenn ich das zur Auswahl hätte. Audio ist für mich mega.
Ja, dann machen wir YouTube oder Podcast.
Podcast.
Klar. Standard oder Experimente?
Experimente. Keine Routine, bitte.
Kaffee kann oder muss?
Muss. Nein, kann. Ah. Nochmal, Kaffee kann oder muss? Nee, Genuss. Das ist immer ein Genuss. Das ist schon eine kann und eine bewusste Entscheidung. Es gibt kein Muss.
Ja.
Ich habe versucht, tatsächlich im Sommer, habe ich mir gedacht, ich sollte weniger Kaffee trinken und wollte tatsächlich aufhören. Aber es habe ich nicht geschafft. Es hat nichts mit dem Muss zu tun, sondern mit diesem Genussmoment.
Ja, ja. Kann. Also muss morgens nicht unbedingt, um rauszukommen, aber gehört irgendwie in einen schönen Tag.
Ja, total.
Mhm. Ja. Kenia oder Brasilien?
Ich weiß, dass Brasilien jetzt tatsächlich sich krass entwickelt, ja. Aber ich glaube, ich habe noch nicht den Herzschlag für einen brasilianischen Kaffee gehabt. Deswegen noch Kenia. Ich glaube, okay, diese Antwort könnte bald sich ändern.
Okay, ich bleibe dran.
Ja, danke. Du bist Ecuador.
Ja, genau, ausschließlich. Genau, und dazu kommt dann jetzt auch die letzte Frage. Das ist eine Fangfrage, Arabica oder Canefora?
Das würde ich fast die gleiche Antwort geben. Also zu Robusta kenne ich tatsächlich viel, viel, viel zu wenig. Ich habe tatsächlich über euer Weihnachtsset auch wieder mal Robusta-Kaffee getrunken, finde ich es auch sehr spannend. Mir fehlt tatsächlich die Erfahrung, um mich dafür zu entscheiden. Deswegen würde ich sagen, erstmal Arabica. Bin trotzdem offen für alles, was noch kommt.
Ist halt ein anderes Getränk, ne? Und wenn man das ist irgendwie
komplett,
so
ja.
Annimmt, dann geht das.
Ja.
Ja. Ja, das war sehr schön, das war es auch schon.
Danke. Jetzt schon, nach zwei Stunden
fast. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest an die Kaffeesahne-Community? Wie kann man dich erreichen?
Also vielleicht von mir erstmal ein riesen Dank, dass du mich eingeladen hast, weil du stehst auch auf meiner Liste von jemandem, den ich kontaktieren möchte. Weil ich selber mit der Idee spiele, einen eigenen Podcast zu entwickeln. Aber da sprechen wir vielleicht noch miteinander. Mhm. Was ich deine Zuhörer noch sagen möchte, ja, also ich glaube, ich hoffe, das ist auch gut durch das Gespräch auch gut rausgekommen. Für mich hat sehr viel mit Zwischenmenschliche zu tun und ich glaube, dass wir in der Specialty Coffee Szene sehr insgesamt alle sehr zukunftsorientiert denken und da wünsche ich mir auch, dass es so bleibt. Also, dass wir alle aufgeschlossen bleiben, auch wenn die Szene wächst und langsam auch keine Nische mehr sein wird, also dass wir diese offene Art beibehalten, weil ich sicher bin, dass wir gemeinsam einiges an gesellschaftliche Ziele oder ja, gesellschaftlich einiges bewegen können. Und da wünsche ich mir wirklich, dass wir Hand in Hand gemeinsam arbeiten und uns nie wirklich als Mitbewerber sehen und gegeneinander spielen.
Das ist sehr schön.
Ich danke dir, Anna, auch für deine Zeit und ich danke dir sehr für deinen Podcast, den ich gerne höre und finde tatsächlich deine Arbeit großartig, deswegen stehst du bei mir ein bisschen als Vorbild auf meinem Podcast. Leute, von denen ich gerne lernen möchte zu dem Thema.
Oh. ja, voll schön. Also du stehst auch schon sehr lange auf meiner Liste, deswegen freue ich mich auch, dass wir es endlich schaffen, uns mal auszutauschen.
Wahrscheinlich war jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Früher wäre es nicht früh gewesen und jetzt sind wir beide reif dafür.
Ja, fühlt sich auf jeden Fall so an.
Ja.
Also wir quatschen jetzt noch ein bisschen weiter und sagen hier einfach schon mal Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.